Hallo und willkommen zu Unterwegs an diesem ersten Sommerferienwochenende in Berlin und Brandenburg. Und da habe ich mir überlegt, schauen wir mal nicht nach Frankreich, Italien, Spanien, Holland, Skandinavien, Polen oder dem Balkan oder wo Sie auch immer hinreisen wollen. Alles ganz tolle Reiseziele, aber eben auch solche, die viele in den Sommerferien selbst ansteuern. Und das sei Ihnen gegönnt. Ich wünsche schöne Ferien. Doch auf die Ohren gibt es eine richtige Fernreise. Und zwar nach Singapur in Südostasien. Im Norden grenzt dieser Insel- und Stadtstaat, der gleichzeitig ein souveränes Land und eine Stadt ist, an Malaysia, im Süden an Indonesien. Und mittendrin waren Michael Marek und Saskia Guntermann für uns unterwegs.
Wir sind hier in dieser Ort, heißt Changi. Changi ist nordöstlich von Singapur. Und wir wollen zu dieser Insel Pulau Ubin fahren. Wir müssen mit dem Fähre, das dauert wahrscheinlich zwischen 15 bis 20 Minuten.
Kay Chiu ist Singapurer, hat in Deutschland studiert und kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß ist wie Helgoland. Für Touristinnen und Touristen überraschend? Einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet. Ein Ort ohne Wolkenkratzer und Stahlbeton, wie sonst in der Stadt. Dafür ein tropisches Refugium für Flora und Fauna. Der Äquator ist ganze 150 Kilometer nah.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Und hier sehen Sie nicht so viele Menschen. Nur einige Leute, die sind hier geboren. Es gibt einige Familien, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja? Und einige von den Wohnungen sind noch da, aber viele sind schon zerstört. Und hier haben wir diesen Naturpark. Die Biodiversität ist sehr gut. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die andere Ende von dieser Insel fahren. Es gibt Korallen hier, eine Mangrove-Sumpf hier.
Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Sungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt Kay Cheo. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel.
Singapur ist seit 65 selbstständig. Heute, unsere Bevölkerung ist 5,6 Millionen Einwohner. 76% plus minus, die sind Chinesen. Ungefähr 15% Malaien, 7% Inder und 2% sind aus anderen Nationalitäten. So, wir sprechen die Mehrheit Englisch. Die nationale Sprache hier ist Malaysisch.
Singapur sei ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien, erklärt Kay Cheo. Trotzdem gelinge das Zusammenleben und gleichzeitig gibt es auch in Singapur eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, entstanden während der Covid-19-Pandemie. Opfer sind meist Wanderarbeiter, hauptsächlich Männer aus Bangladesch, Indien und Sri Lanka, die schlecht bezahlte Jobs übernehmen, die von den Singaporeans gemieden werden, vor allem in der Bau- und Produktionsbranche. Davon ist auf Pulau Ubin nur wenig zu spüren. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu.
Pulau Ubin is a home to many critically endangered plants and animals.
Pulau Ubin ist die Heimat vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzen und Tiere, darunter einige, die nirgendwo sonst in Singapur zu finden sind.
Artenvielfalt von Pulau Ubin zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt der junge Wissenschaftler. Deshalb ist der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Do not get fooled by the name Vampire. This is not one of the bats that feed on blood.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier, ein sehr scheues Säugetier.
Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsgebiet für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Schlankaffen und sogar Nashornvögel.
Another star of Ubin is the greater mouse deer.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkantschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es fast nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Great herons are present and they use them as a roosting site.
Mit einem klapprigen Uralt-Taxi geht es in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Chawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs durchquert man einen tropischen Regenwald und man kann hier Waldbewohnern mit feinen Nasen begegnen, KGU.
Wir sind hier ganz tief in diesem Regenwald, das ist nicht so dick. Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Warbor, sie suchen etwas zum Essen, aber Untergrund und so weiter. Sie nehmen ihre Schnauze und sie graben, ja. Warbor, das ist ein wilder Schwein, ja.
Die Wildschweine sind an die Menschen gewöhnt, erklärt Herr Chiu. Die wissen genau, wie man an die Köstlichkeiten kommt, vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitor-Lizard, die ist auch hier, Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig. Mit diesen Nacktieren, die kommen raus, die suchen, essen und so weiter. Ja? So, es gibt auch Schmetterlinge, schauen Sie da. Oh. Ja, okay.
Am Ende des Weges beginnt ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landesressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe? Als Wissenschaftler könne er darauf noch keine abschließende Antwort geben.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können.
When we look at something like this.
Die Menschen, die wir getroffen haben, waren freundlich und zuvorkommend. Über Politik offen sprechend aber wollte niemand. Das ist in Singapur ein No-Go und hat mit Höflichkeit zu tun und einer etwas anderen Mentalität. Die Menschen sind stolz auf ihr Land, das es von der sogenannten Dritten Welt in die Erste geschafft hat. Heute zählt Singapur laut Transparency International zu den am wenigsten korrupten Staaten der Welt. Gleichzeitig gibt es in Singapur seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1963 quasi eine Einparteienherrschaft trotz demokratischer Wahlen. Bezogen auf die Medienfreiheit führt Reporter ohne Grenzen Singapur von 180 Staaten nur an Stelle 129. Und es gibt die Todesstrafe. Für den Handel von Rauschgift wurden 2022 und 2023 wieder Menschen hingerichtet. Das alles wird von Amnesty International immer wieder kritisiert. Ortswechsel mitten im Stadtzentrum von Singapur.
Wir fahren gerade durch den historischen Kern des Botanischen Gartens. Er wurde 1859 gegründet und ist heute Singapurs einzige UNESCO-Welterbestätte. Vieles in der Parklandschaft ist seit unserem ersten Direktor unverändert geblieben und Teil des Kulturerbes.
Therese Chu arbeitet als Direktorin für die Singapore Botanic Gardens.
Der Botanische Garten wurde während der Kolonialzeit angelegt. Er war Privatpark und Lustgarten. Die Leute kamen hierher, um seltene Pflanzen zu besichtigen. Und er war ein schöner Ort für die Kolonialisten, um in Singapur spazieren zu gehen.
Gegründet wurde der Botanische Garten Singapur durch den Schotten Lawrence Niven. Heute beherbergt der im englischen Landschaftsstil angelegte Garten historische Gebäude und eine Vielzahl exotischer Pflanzen. 1874 kam die grüne Oase unter staatliche Kontrolle und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum für Wissenschaft, Forschung und zum Schutz der Flora, sagt Direktorin Chu.
So when the place was first established, it was conceived as an English landscape garden.
Der Ort wurde als englischer Landschaftsgarten angelegt. Damals, im 19. Jahrhundert, war das eine neue Bewegung, bei der es um einen weniger formal gestalteten Garten ging. Daher sind die angelegten Wege kurvenreich und weichen von den streng geometrischen Formen der europäischen Gärten ab. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Heute versuchen wir, die Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Ökologie des Ortes einzubeziehen.
Anfangs wünschte sich die britische Kolonialverwaltung eine grüne Oase als Zuflucht vor der schwülen Tropenhitze. Dann, ab Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die Briten ebenso wie Franzosen und Niederländer in ihren Einflusssphären botanische Gärten. Sie dienten der Forschung wie wirtschaftlichen Interessen, erklärt Therese Chu. Denn der industrielle Hunger nach Edelhölzern, Gewürzen, essbaren Pflanzen und medizinischen Wirkstoffen war gewaltig.
It was a very important economic garden. So this was back when all the colonies were trying to find plants.
Die Gärten dienten ökonomischen Zwecken. Das war die Zeit, als alle Kolonialmächte versuchten, Pflanzen zu finden, die für die Wissenschaft nützlich waren. Sie haben zum Beispiel Kautschuk, Kaffee und Muskatnüsse angebaut. Der Botanische Garten Singapur war bekannt als Heimatstätte der Gummiindustrie. Einer unserer ersten Direktoren, Henry Nicholas Ridley, entwickelte eine Methode zur nachhaltigen Ernte von Latex, ohne dass diese anschließend absterben. Er führte die Experimente in Singapur durch und so begann die Gummiproduktion.
Zu internationaler Berühmtheit hat es der National Orchid Garden geschafft, als Teil des Botanischen Gartens. Er wurde 1995 eröffnet und gehört zu den weltweit führenden Forschungsinstitutionen in der Kreuzung unterschiedlicher Orchideenarten, um außergewöhnliche Farben, Formen und Eigenschaften zu erhalten. Heute beheimatet Singapur die größte Orchideensammlung der Welt. Und hier im Botanischen Garten von Singapur kommen jedes Jahr neue Züchtungen durch Kreuzungen dazu und tragen mitunter Namen berühmter Persönlichkeiten und Staatsgäste. Pflanzen mit einer speziellen Mission, Völkerverständigung.
Wir haben in Singapur so etwas wie eine Orchideendiplomatie. Die fußt auf einem speziellen Programm, die Hybridzucht von Orchideen. Wir benennen Orchideen nach VIPs, also sehr wichtigen Personen, die zu Besuch kommen. Beispielsweise Ihr Kanzler oder andere ausländische Würdenträger. Dann arbeiten wir mit unserem Außenministerium zusammen, halten eine Zeremonie ab, in der eine Orchidee nach dem Staatsgast benannt wird.
The Ministries of Foreign Affairs will work with us and will hold a ceremony and name orchids after them.
Singapurs blumige Charmoffensive findet regelmäßig statt, wenn Regierungschefs, Monarchen und Autokraten dieser Welt anreisen. Im VIP-Garten kann man sie bewundern. Orchideen mit den Namen von Nelson Mandela, Prinzessin Diane, Margaret Thatcher und
Barack und Michelle Obama.
Eine Orchidee ist nach Barack und Michelle Obama benannt. Ich glaube, mittlerweile gibt es über 200 VIPs mit einer eigenen Orchidee.
Eine Dendrobium Olaf Scholz gibt es ebenso zu bewundern wie eine Orchidee seiner Vorgängerin.
I didn't do my homework.
Angela Merkel.
Is er hier? Oh, it is. Are you sure it's up?
In einer feierlichen Zeremonie wurde sie 2011 im Beisein der Ex-Regierungschefin der Öffentlichkeit vorgestellt und nach ihr benannt. Die Dendrobium Angela Merkel hat violett-mintfarbene Blätter, kann bei entsprechender Pflege meterhoch werden und trotzt auch widrigen Bedingungen, sagt zumindest Therese Chu.
The Dendrobium Angela Merkel is a hybrid of Dendrobium-type orchids.
Die Dendrobium Angela Merkel ist eine künstliche Kreuzung verschiedener Orchideenarten. Wissen Sie, wie lange es dauert, um neue Hybride zu erhalten? Mindestens 7 Jahre. Wenn also die Würdenträger nach Singapur kommen, dann muss die Züchtung fertig sein, die Orchidee bereits blühen, um für die Benennung bereit zu sein. Dahinter steckt also jede Menge Arbeit und Aufwand.
But there's a lot and a huge amount of work goes behind this.
Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Botanischen Garten. Trotzdem verliert man schnell das Gefühl, mitten in einer Megacity zu sein. Der Eintritt ist kostenlos. Künstliche Bäume wie an anderen Orten Singapurs? Fehlanzeige. Es ist schwül und heiß, 30 Grad schon um 10 Uhr morgens, die Luftfeuchtigkeit bei heftigen 90%. Trotzdem geht es zu Fuß durch den Stadtteil Tanjong Pagar, ein multikulturelles Viertel im Süden Singapurs mit vielen Restaurants und bunten Nachtleben. Wohin man schaut, 30 bis 40-stöckige Wohnhäuser.
Meine Haustür steht eigentlich immer offen. Meine Nachbarn sind mir wichtig, 2 ältere Leute.
Kies Ing lebt in einer 3-Zimmer-Eigentumswohnung im 19. Stock. Nichts Ungewöhnliches in Singapur. Wie viele andere Einwohner hat der junge Mann seine Wohnung vom Staat erworben und für 99 Jahre gepachtet. Public Housing nennt sich das System, sagt Kies. Doch dabei geht es nicht nur um die eigenen 4 Wände, sondern auch um Gemeinschaft.
Wir kaufen für uns gegenseitig ein. Wir nennen das in Singapur Kampong. Ein malaysisches Wort, das traditionell ein Dorf oder eine ländliche Siedlung beschreibt. Wir haben diesen schönen Sinn für eine enge soziale Bindung. Wir teilen uns das Pflanzenrack dort. Er baut sein eigenes Zeug an und kümmert sich um meine Pflanzen, wenn ich mal unterwegs bin.
Wir sitzen bei einer Tasse Chrysanthementee zusammen. Seine Wohnung liegt in einem der oberen Stockwerke. Hier fühle er sich wohl, sagt Kies. Er sei leidenschaftlicher Fahrradfahrer und sein Bike stehe immer auf dem Hausflur. Die Nachbarn würden das tolerieren, wie überhaupt das Miteinander sehr wichtig sei. Obwohl Häuser und Wohnungen oft einförmig und nach dem gleichen Muster gestaltet sind, erfreuten sie sich bei den Singaporeans großer Beliebtheit. Über 80% aller Einwohner haben eine solche Eigentumswohnung mit staatlicher Hilfe erworben, um so dem Problem hoher Mieten zu entgehen. Das System des Public Housing funktioniere. Hier lebten Arm und Reich nebeneinander, bestätigt auch Pei Juan Yu. Die Architektin lebt im gleichen Stadtviertel. Nebenbei arbeitet sie als Stadtführerin und zeigt Touristen ihr eigenes Viertel.
Die Regierung will nicht, dass Leute Häuser und Wohnungen kaufen, um mit ihnen zu spekulieren. Die Idee des öffentlich geförderten Wohneigentums ist, dass du in der Wohnung lebst und nicht, dass du Geld damit verdienst. Das ist auch einer der Gründe, warum Airbnb in Singapur verboten ist. Außerdem zerstört Airbnb das Gemeinschaftsleben. Öffentlich geförderte Eigentumswohnungen dürfen nicht vermietet werden. Du kannst sie langfristig vermieten, ja, aber nicht für 5 oder 7 Tage.
Beim gemeinsamen Gang durch den Hochhauskomplex fällt mir auf, überall gibt es gepflegte und liebevoll angelegte Grünflächen und Blumenbeete. Alles wirkt renoviert, Unrat, Fehlanzeige. Die glatten Fassaden sind frisch gestrichen, Graffitis sucht man vergeblich. Das Sprayen ist in Singapur streng verboten, ebenso das Wegwerfen von Kaugummis oder Zigaretten. In den langen Fluren hängen Nachbarn ihre Wäsche auf, man sieht ältere und jüngere Leute miteinander plaudern. Statt Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss öffentliche Begegnungsstätten oder wie hier Supermarkt, Friseur und Bäckerei. Man kann Dinge des täglichen Lebens kaufen, ohne mit dem Auto fahren zu müssen. Die nächste Bus- oder U-Bahn-Station liegt in 3 Minuten Entfernung, so hat es die Regierung vorgeschrieben. In Gehweite bietet diese Anlage alles, was Menschen zum Leben brauchen. Schulen, Kindergärten und medizinische Versorgung und mehr noch.
Dazu gehört auch die Politik der ethnischen Integration. Wir wollen die soziale Interaktion fördern, indem wir unsere Wohnviertel ethnisch durchmischen, um vielfältigere Gemeinschaften zu schaffen.
Sagt Wong Hong Quan vom Ministerium für nationale Entwicklung. Und das heißt, Chinesen, Malaien, Inder und andere Ethnien werden nach einem staatlich festgelegten Schlüssel auf die Stadt- und Wohnviertel verteilt. So gäbe es keine Ghettobildung in der Vielvölkermetropole Singapur, bestätigt auch Keith. Eigentumswohnungsbau als Laboratorium der Gesellschaft, das stärke den sozialen Zusammenhalt und beuge der Verslammung vor. Gleichwohl ist das System des Public Housing alles andere als perfekt. Die Regierung verbindet den Zugang zu den günstigen Wohnungen mit antiquierten gesellschaftspolitischen Vorstellungen und stößt damit auch auf Kritik. Junge Paare müssen verheiratet sein, um eine Public Housing Wohnung erwerben zu können. Singles unter 35 haben praktisch keine Chance auf ein staatlich gefördertes Zuhause, ebenso wenig Alleinerziehende unter dieser Altersgrenze. Das sagt auch Keys Inc.
Actually, a lot of people would get married just to get an apartment.
Viele Leute heiraten nur, um eine Wohnung zu bekommen. Klar, zu heiraten ist immer eine große Entscheidung, egal wo man herkommt. Letztendlich fördert die Regierung das Heiraten, auch um die Bevölkerung zu vergrößern. Aber es gibt eine Menge Menschen wie mich, die nicht heiraten, nur um eine Wohnung zu bekommen. Meine Partnerin und ich, wir haben unsere eigenen getrennten Wohnungen. An manchen Tagen leben wir bei ihr, eher außerhalb der Stadt. An anderen Tagen wollen wir zurück in die City. Das hängt von unserem Lebensstil ab.
Zum Abschied gibt es eine herzliche Umarmung und noch einen letzten Hinweis. Trotz der Erfolge des öffentlichen Wohnungsbaus stehe das Land vor neuen Herausforderungen, sagt Kies. Die zunehmende Überalterung der Bevölkerung stelle das Wohneigentumsmodell auf die Probe. Der Grund? Die immer älter werdende Bevölkerung habe Bedürfnisse, die erst noch berücksichtigt werden müssen. Die Regierung sei gefordert, barrierefreie Wohnungen und eine altersgerechte Infrastruktur zu schaffen. Da sind sich Keys Inc. und Pei Juan Yu einig. Aber das gelte auch für Deutschland, füge ich beim Abschied noch hinzu.
Oh. Singapur ist übrigens auch eines der internationalen Drehkreuze, wenn man nach Australien fliegen möchte. Gut 40 Airlines starten von hier nach Down Under. Und warum erzähle ich das? Weil wir nach Australien in der kommenden Woche unterwegs sind, wie diese schöne Sendung heißt. Ich heiße Marc Diening und würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.